Vielen Dank für das Lied. Und wie schön, dass es nicht geklappt hat. Das ist doch so natürlich. Das ist toll. Also wir, bei uns in der Lennekirche ist das auch so. Ne? Man darf Fehler machen. Wenn man in der Gemeinde keine Fehler machen kann, wo denn dann? Ja, wir müssen das vorleben, dass Fehler erlaubt sind. Denn in der Gemeinde kommen Menschen zusammen und keiner ist perfekt. Wir verfallen manchmal so in den Glauben, es muss alles perfekt sein in der Gemeinde. Muss es gar nicht. Weil die Gemeinde, selbst wenn die Gemeinde perfekt ist, wenn ich komme, ist sie nicht mehr perfekt. Und wenn wir den Leuten zeigen und vorleben, Fehler sind erlaubt und Fehler dürfen sein, dann, denke ich, sind wir eine ansprechende und anziehende Gemeinde für alle Menschen. Und deswegen darf auch so ein Thema wie heute sein, Umgang mit Wut, Wut und Christsein, hat das überhaupt miteinander zu tun? Ja, hat es. Da komme ich gleich noch zu, aber erst hatte der Bernd mich darum gebeten, mich kurz noch vorzustellen, ein bisschen was zu sagen. Es ist schön, hier vorne zu stehen und tatsächlich auch neue Gesichter zu sehen. Ich bin im Mai das letzte Mal hier gewesen, da war die Runde noch deutlich kleiner. Genau, schön, heute wieder hier zu sein. Mein Name ist Stefan Rapp, das wurde schon gesagt. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet mit Nicole hier vorne in der ersten Reihe. Wir haben 4 Söhne, die sind heute alle zu Hause geblieben. Die waren nämlich bis gestern auf einem Sportcamp von SRS. Die sind fix und fertig. Wir haben gesagt, die haben heute mal Pause. Die haben ja auch jetzt die Woche jeden Abend eine Predigt gehabt. Dann ist das okay, wenn die heute mal ausschlafen. Sie haben auch alle noch geschlafen, als wir heute das Haus verlassen haben. Ja, ich habe von 2007 bis 2010 hier in Wiedenitz die Bibelschule besucht, habe dann 2011 bei Sportler ruft Sportler angefangen, 13 Jahre dort gearbeitet und ich weiß es gar nicht mehr. Wisst ihr es noch, Friedel, Hans-Jürgen? Ich glaube, 2011 oder 2012 bin ich dann das erste Mal in der Hammermühle gewesen. Irgendwann so um den Dreh war das. Und seitdem eigentlich immer wieder, so 3-4 Mal im Jahr seitdem. Ja, genau, mein Opa war hier, der hat mir den Weg bereitet, der hat auch schon hier gepredigt, der war so Reisebruder. Und ich bin dann quasi in seine Fußstapfen getreten, habe mich bemüht, sie auszufüllen, aber es waren große Fußstapfen. Ja, seit 2024 arbeite ich nicht mehr bei SRS. Wir haben 2021 angefangen, in unserem Ort in Nachod eine Gemeinde zu gründen, die Lennekirche. Und nachdem die Gemeinde immer weiter gewachsen ist und wir 2024 eine katholische Kirche gekauft haben, die wir zu einer Sportkirche umbauen wollen mit Fußballfeld in der Kirche, seitdem bin ich beim FEG-Bund angestellt als Pastor und Gemeindegründer für die Lennekirche. Aber die Verbundenheit zur Hammermühle ist geblieben. 2024, ich habe extra nochmal nachgeguckt, haben wir ein gemeinsames Gemeindefest gehabt bei uns in der Lennekirche. Da ist ein ganzer Schwung aus der Hammermühle zu uns nach Nachod gekommen. War ein sehr schöner Sonntag. Genau, das ist so die Geschichte von mir und der Hammermühle. Also schon einige Jahre alt. Und vielleicht noch so ein bisschen was Aktuelles für die, die mich schon länger kennen, für die das alles kalter Kaffee war bisher. Wir sind ja gerade mitten in den Sommerferien. Letzte Woche vor den Sommerferien hatten wir wieder unser Baseballcamp, jetzt das 4. Jahr in Folge. Und es war wieder ein großer Erfolg. Wir hatten um die 70 Kinder da, etwas weniger als im letzten Jahr. Aber wieder eine sehr gute und gesegnete Zeit. So ein Beispiel, was mich begeistert hat, ich selber habe das gar nicht mitbekommen, weil es im Cheercamp stattgefunden hat. Da war ein Mädchen, die hat so bei den täglichen Andachten, am ersten Tag hat sie gesagt, als sie da saß, boah, das ist so langweilig. Jesus ist so langweilig, das interessiert mich alles gar nicht und ätzend. Und am letzten Tag des Camps, da war sie ganz begeistert und sagt, Jesus liebt mich. Und ist rumgerannt, hat den Leuten gesagt, Jesus liebt mich. Und weißt du, dass Jesus dich auch liebt? Also das kann in einer Woche Baseballcamp passieren. Und das fand ich richtig gut, ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Ja, und ich bin nach dem Camp mit einem unserer Söhne das erste Mal dann nach Texas geflogen. Wir haben unsere Partnergemeinde besucht. Das war auch ein ganz besonderes Erlebnis, da mal dabei zu sein, dann haben wir da bei einer Kinderbibelwoche mitgeholfen und unterstützt. 2 Wochen knapp sind wir in Texas gewesen. Viel gelernt, viele Impulse auch für unsere Gemeindearbeit wieder mitgenommen. Und ich bin richtig motiviert, morgen wieder loszulegen und all das, was ich jetzt so an Eindrücken mitgebracht habe, mal zu verarbeiten und zu gucken, was das für uns auch bedeuten kann als Lennekirche. Genau, so, das zur Vorrede und jetzt komme ich zur Predigt. Ich habe vor einiger Zeit das Matthäusevangelium durchgelesen. Und wenn man so die Evangelien mal durchliest und mal genau darauf achtet, was Jesus so alles von sich gibt, dann wundert man sich ehrlich gesagt nicht unbedingt darüber, dass er ständig mit den Pharisäern und Schriftgelehrten aneinander geraten ist. Also manche Sachen, die Jesus da so erzählt, das ist schon echt harter Tobak. Ja, da kann man sich ganz schön dran stoßen und das haben die Leute damals ja auch. Und wenn man das wirklich mal ernsthaft liest, ist das für uns teilweise auch sehr unangenehm, was Jesus so alles erzählt und wo er den Finger in unsere Wunden legt. Und eine so eine Stelle ist für mich eben ein Ausschnitt aus der Bergpredigt, Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Da spricht Jesus über das 6. Gebot: Du sollst nicht töten. Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Außerdem heißt es, wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich sage euch aber, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor den jüdischen Rat. Wer Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. Stell dir vor, du bringst deine Opfergabe zum Altar und dort fällt dir ein, mein Bruder oder meine Schwester hat etwas gegen mich. Dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Dann komm zurück und bring deine Opfergabe dar. Wenn du jemandem etwas schuldest, einige dich rechtzeitig mit ihm. Tu das, solange ihr auf dem Weg zum Gericht seid. Sonst bringt er dich vor den Richter und er übergibt dich dem Gerichtsdiener. Dann wirst du ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du wirst dort nicht wieder herauskommen, bis du die letzte Kupfermünze zurückbezahlt hast. Vielleicht ging es euch ähnlich wie mir und dem Bernd ja auch. Hat er ja in der Einleitung gesagt, gut, dass du dich da mit drunter stellst, Bernd. Dann sind wir zumindest schon mal zwei, die auch schon mal aus der Haut fahren können. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen hier ganz ähnlich, dass du denkst, boah, Jesus, wenn du das ernst meinst, dann übertrete ich dieses Gebot ständig. Was ist Zorn? Wie gehen wir mit Zorn um? Zunächst mal ist es wichtig, dass wir Zorn richtig verstehen, um ihn dann auch einordnen zu können. Und deshalb heißt der erste Punkt meiner Predigt Zorn verstehen. Du kannst übrigens das Bild ruhig schon mal an die Wand schmeißen. Das kann uns dann die Predigt über begleiten. Um Zorn zu verstehen, sind 3 Dinge wichtig. Zunächst mal müssen wir Zorn als das erkennen, was er ist, nämlich eine Sünde des Herzens. Ich nenne das ganz bewusst beim Namen und bezeichne Zorn als Sünde, weil wir Menschen ja oftmals dazu tendieren, unseren Zorn zu verharmlosen. Ja, wir versuchen sogar, unseren Zorn zu legalisieren. Wenn wir wütend auf jemanden sind, dann schleicht sich ja sehr schnell der Gedanke in unsere Köpfe ein, ich habe Recht. Und weil ich Recht habe, deswegen habe ich auch jedes Recht darauf, wütend zu sein. Und dieser Verharmlosung, die wir Menschen oft betreiben, steht aber diese radikale Aussage von Jesus gegenüber, dass jeder, der wütend auf seinen Bruder ist, genauso vor das Gericht gehört wie jemand, der tatsächlich einen Mord begeht. Und dann, damit setzt Jesus selbstverständlich nicht Wut und Mord gleich. Ja, natürlich besteht dazwischen ein großer Unterschied. Aber Jesus möchte mit dieser provokanten Aussage deutlich machen, dass das ursprüngliche Gebot, du sollst nicht töten, viel weiter geht, als seine Zuschauer das überhaupt annehmen würden. Für die Juden damals hat es ausgereicht, niemanden umzubringen, und damit haben sie gedacht, hätten sie dieses Gebot erfüllt. Aber Jesus guckt tiefer. Jesus sieht die Gesinnung, die hinter der Tat steht. Bevor ich einen Menschen physisch töte, geht es in meinem Herzen los. Zorn ist die Wurzel allen Übels. Und wenn ich diesen Zorn nicht frühzeitig bekämpfe, dann wird daraus Schlimmeres entstehen. Das Zweite, was wichtig ist, um Zorn richtig zu verstehen, ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen unseren Emotionen und einem Zorn, der Sünde ist. Auch die Bibel unterscheidet diese beiden sehr deutlich. In Epheser 4, Vers 26 heißt es zum Beispiel, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Es ist vollkommen normal, dass wir Dinge wie Zorn empfinden. Ja, die Bibel verbietet das auch nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich die Emotion Zorn empfinde oder ob ich mich von diesen Emotionen zur Sünde verführen lasse. Davor möchte die Bibel uns warnen. Sündiger Zorn zeigt sich in zweierlei Richtungen. Einmal nach innen gerichtet und einmal nach außen gerichtet. Ja, nach innen gerichteter Zorn bedeutet, dass ich Ärger in meinem Herzen zulasse. Dass ich Wut, die in mir hochkocht, immer weiter hege und pflege, sodass eine regelrechte Abneigung gegen die andere Person entsteht. Nach außen gerichteter Zorn äußert sich dadurch, dass ich aus der Haut fahre, dass ich laut werde, dass ich vielleicht sogar körperlich aggressiv werde. Und daran wird besonders deutlich, warum Jesus hier so eine radikale Aussage macht. Dadurch, dass der Zorn in mir gärt, wird er in meinem Herzen zum Mord an meinem Nächsten. Und noch ein dritter Punkt ist wichtig, und daran wird der Vergleich mit dem Mord nochmal deutlicher. Und zwar müssen wir verstehen, dass unsere Zunge eine gefährliche Waffe ist. Jesus nennt hier ein jüdisches Schimpfwort, Raka. Zur damaligen Zeit war dieses Schimpfwort eins der gebräuchlichsten Schimpfwörter und vergleichsweise harmlos. Raka ist vielleicht ähnlich unserem heutigen Dummkopf oder Esel. Ja, etwas, was man einfach so mal lapidar daher sagt. Und es muss für die Zuhörer damals ein großer Schock gewesen sein, dass Jesus sowas mit dem sechsten Gebot in Verbindung bringt. Ich hatte mit Anfang 20 einen Freund, der war Gemeindereferent in unserer damaligen Gemeinde, und wir hatten ein besonderes Freizeitvergnügen. Ja, wir haben uns gegenseitig immer gebettelt, wenn wir uns gesehen haben. Wir haben uns blöde Sprüche gedrückt und Beleidigungen rausgehauen und haben immer versucht, uns gegenseitig darin zu überbieten. Und wir fanden das witzig. War ja alles nur Spaß. Irgendwann hat Nicole uns mal zur Rede gestellt und hat gefragt, was macht ihr da eigentlich? Was ist denn das für ein Blödsinn? Warum findet ihr das witzig? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich war damals geschockt. Ja? Ich hätte niemals gedacht, dass jemand das ernst nehmen könnte und sich daran stören könnte. Aber ich glaube, dass die Menschen, die diese Predigt von Jesus damals gehört haben, dass es denen ähnlich ging, dass die genauso geschockt waren. Und ich glaube, genau das ist das, was Jesus erreichen wollte. Jesus wollte seine Zuhörer schockieren, um sie dafür zu sensibilisieren, dass unsere Zunge sehr gefährlich sein kann. Die Zunge ist die schlimmste Waffe, die wir haben. In Jakobus 3, Vers 6 bis 10 wird besonders betont, wie gefährlich die Zunge sein kann. Da steht, die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Herr gebändigt. Doch die Zunge, hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Also die Zunge ist höchst gefährlich. Und Worte sind nicht nur Worte. Sie können einen anderen unter Umständen schlimmere Verletzungen zufügen als ein scharfes Messer. Nach dieser Einordnung des Zorns können wir jetzt im zweiten Schritt überlegen, wie wir richtig mit dem Zorn, den wir empfinden, umgehen sollen. Und Jesus gibt seinen Zuhörern zwei Beispiele, um ihnen das deutlich zu machen. Die beiden Beispiele zeigen nicht, wie wir uns vor Zorn schützen können, sondern sie zeigen uns, wie wir uns verhalten sollen oder verhalten können, wenn wir zornig sind. Die Bibel verbietet uns unsere Emotionen nicht. Wenn mich jemand verletzt hat, dann darf ich darüber auch wütend sein. Jesus möchte uns nur eine gesunde Art und Weise zeigen, wie wir mit unserer Wut umgehen können. Unsere Wut braucht ein Ventil, denn wenn sie kein Ventil hat, dann kommt sie irgendwie, irgendwo einfach raus. Ein einfaches Beispiel aus unserem Familienleben. Wir haben bei uns im Flur einen Boxsack stehen. Das ist schon der zweite Boxsack. Der erste ist kurz und klein geschlagen worden. Und dieser Boxsack ist ein hervorragendes Ventil für angestaute Wut. Ja, wenn man wütend ist, dann knallt man einfach ein paar Mal vor den Boxsack. Und das ist ein hervorragendes Ventil. Ist auf jeden Fall besser, den Boxsack zu vermöbeln, als wenn die Jungs sich gegenseitig verprügeln. Und das, was die Bibel uns zeigt, das sind letztlich auch Ventile für unsere Wut, um unsere Wut gut verarbeiten zu können. Ein erster wichtiger Punkt ist, dass wir Zorn geistlich verarbeiten sollen. Ich kann mit meiner Wut zu Gott gehen. Ich kann meine Wut bei Gott abladen, damit mein Herz wieder frei wird. Und dafür gibt es großartige Beispiele in der Bibel. Ich lese euch mal ein paar Verse aus den Psalmen vor. Psalm 58, Abvers 7. Gott, zerschlage ihre Zähne und zerschmettere ihre Kiefer. Sie sollen verschwinden wie Wasser, das in der Erde versickert. Wie Schnecken in der Hitze sollen sie austrocknen. Wie eine Fehlgeburt sollen sie die Sonne nicht sehen. Die Gottesfürchtigen werden sich freuen. Sie werden im Blut der Bösen warten. Psalm 109, Abvers 8. Er soll ein kurzes Leben haben. Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau zur Witwe. Seine Kinder sollen herumirren und betteln und vertrieben werden aus ihren verfallenen Häusern. Niemand soll ihm mehr Gutes tun und keiner soll Mitleid mit seinen verwaisten Kindern haben. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Das steht in der Bibel. Das ist krass, oder? Wenn man diese Sätze liest, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was in David los gewesen ist, der diese Psalmen geschrieben hat. Ja, dem hat das Blut in den Adern gekocht. Der war richtig wütend. Aber indem er mit seiner unbändigen Wut zu Gott gekommen ist, hat er ein gutes Ventil gefunden, um seinem Ärger Luft zu machen. Das Gebet klingt heftig, aber es hat ihn davor bewahrt, seine Gedanken zur Tat werden zu lassen. Wir dürfen Gott frei heraus sagen, was in uns vorgeht. Er hält das aus. Besser, ich knall meine ganze Wut Gott vor die Füße, als dass ich sie in meinem Herzen immer länger mit mir rumschleppe und dadurch zulasse, dass der Konflikt immer größer und immer schlimmer wird. Eine weitere Sache, die dir helfen kann, wenn du den Konflikt mit ins Gebet nimmst, ist, bitte Gott darum, dir zu helfen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Bitte ihn darum, dir zu zeigen, was dir alles schon vergeben worden ist. Ich meine, wir sind ja auch alles keine unbeschriebenen Blätter mehr. Ja, ich bin verletzt worden und ich bin sicherlich auch zu Recht wütend. Aber ich habe andere Menschen ja auch schon verletzt. Und ich habe schon so vielen Menschen einen Anlass gegeben, wütend auf mich zu sein. Wenn ich mir das nochmal bewusst vor Augen führe, was ich selbst mir schon alles habe zu Schulden kommen lassen, wo ich selbst auf Vergebung angewiesen gewesen bin, dann hilft mir das dabei, meine Wut zu überwinden und Schritte zur Versöhnung zu gehen. Versöhnung ist immer das oberste Ziel. Und das wird an den Beispielen von Jesus sehr deutlich, denn er stellt hier eine absolut radikale Forderung. Jesus sagt, wenn du in den Tempel gehst, um zu opfern, und dann fällt dir ein, dass jemand etwas gegen dich hat, dann geh hin und versöhn dich mit ihm und dann komm zurück in den Tempel und bring dein Opfer. Klingt relativ vernünftig. Ja, das ist ein sehr weiser Rat, aber auch sehr aufwendig, wenn man mal etwas genauer hinguckt. Ja, was Jesus hier schildert, das ist der Moment, in dem der Gläubige sein Opfer an den Priester aushändigt. Das heißt, es ist der letzte Augenblick, bevor es zum eigentlichen Opfer kommt. Und der Gläubige hat unter Umständen lange Zeit gewartet, bis er bei dem Priester angekommen ist. Gerade zu großen Festen kamen hunderttausende Pilger nach Jerusalem, um dort zu opfern. Und auch wenn da mehrere Priester gleichzeitig Dienst getan haben, hat das eine ganze Weile gedauert. Und du hast in der Schlange gestanden, bis du endlich vorne angekommen bist, um dein Opfer abzugeben. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie im Vergnügungspark, Fort Fun zum Beispiel. Ja, da gehen wir gerne hin und ich fahre unglaublich gerne mit der Sommerrodelbahn. Das Problem ist nur, man muss da immer sehr lange anstehen, weil es kann immer nur eine Person gleichzeitig in den Schlitten einsteigen. Und wenn du dann da stehst, nach einer Dreiviertelstunde Wartezeit oder länger und du bist endlich vorne angekommen und dein Schlitten kommt um die Kurve und dann wirst du gezwungen, nochmal aus der Reihe rauszutreten und dich wieder hinten anzustellen, das ist doch blöd. Das will doch keiner. Wer macht das denn schon freiwillig? Aber genau das ist das, was Jesus hier sagt. Und das Ganze wird noch mal krasser, wenn wir uns bewusst machen, wo Jesus die Bergpredigt hält. Er ist nämlich gar nicht in Jerusalem, wo der Tempel ist. Jesus hält die Bergpredigt in Galiläa, ungefähr 130 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also was Jesus hier sagt ist, lass dein Opfer liegen, geh zurück nach Hause, 130 Kilometer, klär das, dann kommst du zurück zum Tempel und dann bringst du dein Opfer da. Da bist du eine Woche oder länger unterwegs. Wer macht das schon? Das muss die Menschen damals echt geschockt haben. Das kann Jesus doch unmöglich ernst meinen. So ein Aufwand. Da kann man das nicht hinterher klären? Aber auch hier wollte Jesus die Menschen ganz bewusst schocken, um ihnen deutlich zu machen, dass das eine sehr ernste Angelegenheit ist. Du kannst nicht Gott loben und auf der anderen Seite Hass gegen deinen Bruder in deinem Herzen tragen. Ich erzähle euch nochmal einen Schwank aus meiner Jugend, um das deutlicher zu machen. Ja, ich hatte früher einen schönen Opel Kadett GSI, ne, schon lange her. Schwarz, tiefer gelegt, böser Blick, Sportsitze, Sportlenkrad, Sportauspuff, also richtig toll. Ne? Und durch den Sportauspuff hat der Wagen auch einen ordentlichen Sound gehabt. Die Stereoanlage war sowieso immer bis zum Anschlag aufgedreht. Aber die Lautstärke war auch ein Problem. Wir hatten einen Parkplatz auf unserem Grundstück, der lag direkt unter dem Schlafzimmerfenster meiner Großeltern. Und wenn ich abends, nachts nach Hause gekommen bin, dann saßen die immer senkrecht im Bett. Und deswegen hat mein Opa immer eine Kette vor den Parkplatz gemacht, damit ich nicht auf diesen Parkplatz drauf fahre. Das war mir aber herzlich egal. Ich wollte nicht an der Straße stehen, wollte ja mein Auto schützen. Also habe ich angehalten, Kette weggemacht, bin auf den Parkplatz gefahren und habe mich da nicht groß drum gekümmert. Aber mich hat das Ganze auch genervt, ne? Ständig aussteigen zu müssen, die Kette abzumachen. Und einen Abend habe ich die Kette genommen, habe sie abmontiert und dann bin ich reingegangen und habe sie vor der Wohnungstür meines Opas befestigt und habe ihm den Ausgang aus seiner Wohnung deutlich erschwert. Am nächsten Morgen war Sonntag, ich bin aufgestanden, bin in den Gottesdienst gegangen, habe selbstgerecht in meiner Reihe gesessen, mir noch schön ins Fäustchen gelacht, als mein Opa kurz vor knapp dann auch in die Gemeinde kam. Er hatte ja leichte Schwierigkeiten, aus seiner Wohnung rauszukommen. Und dann kam er zu mir, hat mich gesehen, kam zu mir und da habe ich einen Einlauf gekriegt. Ja, mit hochrotem Kopf stand er vor mir und dann ging der Gottesdienst los. Und wir haben Abendmahl gefeiert. Das war nicht schön. Ich habe bei dem Abendmahl nicht mitgemacht. Ich bin nach dem Gottesdienst zu ihm hingegangen. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Wir haben nochmal drüber gesprochen und dann war es auch gut. Aber genau das ist das, was Jesus hier meint. Jesus redet ja nicht davon, dass ich wütend auf jemanden bin, der mich verletzt hat, sondern Jesus redet davon, dass er redet hier von dem Ärger, den ich in anderen durch mein Verhalten hervorgerufen habe. Und wenn mir das bewusst wird, dass ich mich versündigt habe, dass ich was falsch gemacht habe, dann soll ich das nicht einfach ignorieren, sondern dann soll ich das umgehend klären, dann soll ich das sofort angehen, dann soll ich den anderen um Entschuldigung bitten, auch wenn ich mitten im Tempel stehe. Und genauso wichtig ist es auch, dass ich bereit bin, den ersten Schritt zur Versöhnung zu machen, selbst wenn ich mich selbst noch so sehr im Recht fühle. Selbst wenn der andere nicht kommt, um den Konflikt zu klären. Es wäre falsch, das einfach laufen zu lassen. Auch wenn es hart ist. Aber letzten Endes, es ist das Beste für mich, wenn ich mich aktiv um Frieden bemühe. Denn je länger ich die Wut mit mir rumschleppe, desto stärker wird mich das belasten. Desto stärker wird das mein Herz vergiften. Vielleicht weiß der ein oder andere, weiß der andere gar nicht, dass er mich durch seine Äußerung oder durch sein Verhalten so sehr verletzt hat. Und er wird niemals kommen. Und dann schade ich mir nur selbst, wenn ich krampfhaft an meiner Wut festhalte. Deshalb sprich die Dinge aus, die dich verletzt haben. Geh auf die Person zu. Du kannst es einfach aussprechen, du kannst sagen, du weißt es vielleicht nicht, aber das, was du gesagt hast oder das, was du gemacht hast, das hat mich schwer verletzt und deswegen möchte ich das jetzt mal aussprechen, aber ich vergebe dir das, damit uns das nicht länger belastet. Und ein letztes, das wichtig ist, schieb's nicht auf die lange Bank. Je länger du Wut mit dir rumträgst, desto länger und desto schwieriger wird der Weg zurück zur Versöhnung. Je früher du das angehst, desto leichter ist der Weg zurück. Auch da gibt es einen schönen Bibelvers, der zweite Teil von Epheser 4, Vers 26, den wir ja heute schon hatten. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Bemühe dich darum, dass du die Dinge nach Möglichkeit noch am selben Tag klärst, wenn sie noch frisch sind. Wahrscheinlich denkt der ein oder andere jetzt, klingt alles schön und gut, aber weißt du eigentlich, wie schwer das ist? Ja, das weiß ich, sehr gut sogar. Das kann sehr schwer sein, es kann sehr viel Überwindung kosten, aber was nützt es denn, wenn ich die Dinge immer weiter und immer weiter vor mir herschiebe? Dadurch wird es nicht besser. Die Dinge regeln sich nicht von alleine. Ich habe das vor einiger Zeit sehr eindrücklich erlebt. Kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte ja erzählt, wir haben 2021 mit der Gemeindegründung angefangen, haben uns anfangs in einer Schule getroffen. 2023 sind wir in die katholische Kirche umgezogen, damals noch zur Miete. Und am 1. Oktober 2023, Erntedankfest, wollten wir ein riesengroßes Fest feiern, um Gott zu danken, dass wir jetzt in diesen neuen Räumen sind. Aber der Tag ist etwas anders gelaufen, als wir das so geplant hatten. Wir sind morgens aufgewacht. Da hatte Nicole schon 8 Anrufe in Abwesenheit von ihren Eltern auf dem Handy. Da denkst du erstmal, da ist sonst was passiert jetzt. Also sie hat sie sofort zurückgerufen, um zu hören, was da los ist. Die beiden wollten mit Freunden in den Urlaub fliegen, nach Portugal. Sind sehr früh losgefahren. Irgendwo bei Siegen haben sie dann festgestellt, mein Schwiegervater hat seinen Pass und das Ticket zu Hause vergessen. Und dann wollten sie schon drehen, haben sich dann aber überlegt, nee, lassen wir mal, weil um Geld zu sparen, wollten sie außerhalb von Frankfurt parken und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen fahren, weil das Parkticket am Flughafen ist ja so teuer. Also haben sie sich gedacht, wir fahren einfach weiter und rufen Nicole an und sagen, sie soll uns die Sachen nachbringen. Nicole legt auf, erzählt mir das und ich denke, das ist nicht ihr Ernst. Was ist denn das bitte? Ja, und ich war, in mir kochte es. Ich war richtig sauer. Und dann sagt Nicole, okay, ich fahre dann jetzt. Ich denke, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kannst du doch nicht machen, aber sie ist gefahren. Wir sind in die Ländekirche gegangen, meine Jungs und ich. Wir haben einen tollen Gottesdienst gehabt. Wir haben hinterher Mittagessen gehabt. Wir haben richtig schön gefeiert. Und als wir angefangen haben mit Spülen, da ist Nicole dann aus Frankfurt zurückgekommen. Toller Tag. Übrigens ist der 1.10. auch unser Hochzeitstag. Ja, also auch ein unglaublich schöner Hochzeitstag. Der Tag war gelaufen. Nicole hat alles verpasst und ich war so richtig geladen. Erstmal war das ja kein Problem. Meine Schwiegereltern waren ja weit weg in Portugal, aber die sind irgendwann wiedergekommen. Und dann hat man ja erwartet, jetzt kommt so ein Riesenpräsentkorb für Nicole. Als Entschuldigung dafür und als Dankeschön. Gar nichts. Und dann ging das nochmal los. Und es hat gekocht in mir und ich konnte ihnen nicht entgegentreten. Jedes Mal, wenn ich sie draußen gehört habe, ich bin drin geblieben. Ich habe mich nicht auf die Terrasse gesetzt. Ich bin nicht in den Garten gegangen. Ich habe gewartet, bis sie wieder drin waren. Vorher habe ich mich draußen nicht blicken lassen. Wenn sie an der Tür geklingelt haben, habe ich mich ins Büro verzogen. Und als sie kamen, um von mir im Urlaub zu berichten, habe ich eine Stunde oben in meinem Büro gesessen, weil ich keinen Bock hatte, mit ihnen jetzt da zu sitzen und mir das anzuhören. Hauptsache, wir laufen uns nicht über den Weg. Das hat sich sehr lange hingezogen. Und der Weg zurück zur Normalität, der war schwer. Und deshalb ist es ein sehr guter Rat, den Paulus uns hier gibt, die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen zu lassen. Dinge wirklich sofort zu klären. Es wird nicht besser, wenn man wartet. Im Gegenteil, je länger man wartet, desto schwerer wird es eigentlich. Wir haben jetzt viel über Versöhnung gehört. Trotzdem ist es wichtig, am Ende noch auf die Frage einzugehen, was ist denn, wenn Versöhnung nicht gelingt? Da dürfen wir uns nichts vormachen. Es kommt immer wieder vor, dass es Streit gibt und dass sich die Parteien am Ende nicht miteinander versöhnen, sondern dass die Beziehung dauerhaft zerstört ist. Wie geht man damit um? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, es gibt natürlich Situationen, die so ein massiver Eingriff in das Persönlichkeitsrecht eines Menschen sind, dass Versöhnung nicht so einfach ohne weiteres möglich ist. Es gibt Dinge, die haben dir unter Umständen so einen schweren körperlichen und seelischen Schaden zugefügt, dass Versöhnung, wenn überhaupt, nur durch einen langen und intensiven seelsorgerlichen Prozess herbeigeführt werden kann. Diese Dinge lassen wir ja außen vor. Die habe ich in der Predigt auch nicht gemeint. Und es ist auf keinen Fall in Gottes Sinne, Druck auf Menschen auszuüben, die schwere Traumata erlitten haben. Natürlich möchte ich dir Mut machen, wenn du so ein Trauma mit dir rumschleppst, dich jemandem anzuvertrauen, damit man gemeinsam erste Schritte der Heilung für dich gehen kann. Aber wie gesagt, das ist nicht das Thema der Predigt und bitte übertrag das, was ich bisher gesagt habe, nicht auf so einen gravierenden Fall. Es gibt aber auch noch die, ich nenne es jetzt mal, normalen Konflikte, in denen es auch passieren kann, dass es nicht zur Versöhnung kommt. Weil vielleicht eine der beiden Konfliktparteien nicht dazu bereit ist. Auch das ist leider möglich. Und auch da ist die Bibel sehr realistisch und weiß um diese Dinge. Es gibt auch dazu einen Bibelvers, und zwar Römer 12, Vers 18. Da heißt es, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich denke, dass das sehr wichtig ist, um mit solchen Situationen umgehen zu können. Versöhnung ist immer das oberste Ziel. Aber leider ist Versöhnung nicht immer möglich, denn zur Versöhnung gehören immer zwei. Nicht nur ich, auch mein Gegenüber, der bereit sein muss, meine Entschuldigung anzunehmen. Und wenn das nicht passiert, dann kann es nicht zur Versöhnung kommen. Und das bedeutet für dich, wenn du all die Dinge berücksichtigt hast, die wir heute besprochen haben, wenn du deinen Fehler aufrichtig bereust, wenn du Schritte zur Versöhnung gegangen bist, wenn du um Versöhnung gebeten hast und dein Gegenüber nicht dazu bereit ist, dann liegt es nicht mehr in deiner Verantwortung. Vielleicht sitzt du heute hier im Gottesdienst und du hast solche ungeklärten Konflikte in deinem Leben. Vielleicht leidest du darunter, dass Beziehungen trotz aller Bemühungen zerbrochen sind und nicht wieder geheilt sind. Da möchte ich dir heute zusprechen, dass du frei bist davon. Es liegt nicht mehr in deiner Verantwortung. Wenn du alles getan hast, was zur Versöhnung nötig war, dann ist es nicht mehr deine Verantwortung. Trotzdem tut es noch weh und es belastet dich. Und hier schließt sich der Kreis wieder zu dem, was ich zu Beginn der Predigt gesagt habe. Denn auch hier gilt der Grundsatz, Konflikte geistlich zu bearbeiten. Geh mit deinen ungelösten Konflikten zu Gott. Du kannst ihm sagen, wie du dich fühlst. Und du kannst ihn bitten, dir dabei zu helfen, über diesen Konflikt hinwegzukommen, dass er deine Wunden heilt. Und du kannst für deinen Gegenüber beten. Vielleicht passiert ja doch noch ein Wunder. Das, was du durch deine Bemühungen nicht herbeiführen konntest, das kann Gott immer noch herbeiführen. Denn er kann dein Herz verändern und er kann auch das Herz des anderen verändern, sodass es eines Tages vielleicht doch noch zu einer Annäherung kommen wird. Gott wünscht sich intakte Beziehungen. Und deshalb hält Jesus so eine radikale Predigt wie die Bergpredigt, die wir lesen und wo wir erstmal ordentlich schlucken müssen. Aber wir haben heute gesehen, das, was Jesus sagt, das klingt vielleicht radikal, aber eigentlich dient es nur zu unserem Besten. Und damit das nicht nur Theorie bleibt, möchte ich euch Mut machen, euch jetzt einen kleinen Moment der Ruhe zu nehmen. Einmal in euch reinhören, euch die Frage zu stellen, ganz persönlich, wo gibt es in meinem Leben Handlungsbedarf? Wo müsste ich vielleicht auf jemanden zugehen? Wen müsste ich um Vergebung bitten? Wo sollte ich den ersten Schritt machen, damit überhaupt was passiert? Wo trage ich Groll in meinem Herzen, den ich bei Gott abladen sollte? Und dann schieb die Dinge nicht auf die lange Bank, sondern geh sie an. Geh sie am besten direkt an, wenn möglich schon heute. Warte nicht länger, sondern such den Weg zur Vergebung. Amen.